Willkommen in der Stadtreederei Reflexionen zu Stadt und Raum. Und heute in unserer 36. Folge geht es um das Umbaulabor und die Frage, wie viel Wert steckt in dem Gebäude für das Quartier?
Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und ich möchte heute den Bezug herstellen, denn Fee, wir waren ja zum zweiten Mal live vor Ort. Letztes Jahr waren wir im Steingau-Quartier und dieses Jahr haben wir ja sozusagen dein Büro-Geburtstag gefeiert und du hast es zum Anlass genommen, mehrere einzuladen und auch für die Stadtreederei das Thema zu behandeln.
Ich habe das Umbaulabor vor einem Jahr bei einem Vortrag der DASEL kennengelernt und war sehr begeistert von diesem Experimentierraum. Also das Umbaulabor ist ein Gebäude in Gelsenkirchen-Ückendorf, das jetzt über mehrere Jahre genutzt wird von Baukultur NRW mit einem tollen Team dort vor Ort, die das ermöglicht haben, dass wir dort sein durften und einen Nachmittag zu Gast sein konnten im Umbaulabor und die mit uns einerseits das Gebäude erkundet haben, aber vor allem auch das Quartier, um eben sich mit dieser Frage zu beschäftigen, ja, nicht wie viel Wert steckt alleine in dem Gebäude, sondern wie kann sich dieses Gebäude auch noch besser mit dem Quartier, den Initiativen dort vor Ort und auch mit den Menschen vernetzen.
Auf jeden Fall war das Treffen perfekt. Das Wetter war fantastisch und beeindruckend war nicht nur, wie du eben beschrieben hast, das Gebäude, was einerseits mal eine Fleischerei war und dann so eine illegale Autowerkstatt und auch irgendwie von außen erstmal im Erdgeschoss so ein bisschen merkwürdig aussieht mit dem Schaufenster. Wenn man hochguckt, ist es wirklich ein schönes Gründerzeitgebäude. Das war schon interessant. Und wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der weiß, dass Gelsenkirchen eigentlich immer so ein bisschen einen Ruf weg hat. Und wir waren aber alle völlig geflasht, wie das eigentlich da gelaufen ist. Beziehungsweise Fee, was hat dich am stärksten beeindruckt von dem Treffen?
Also man verliebt sich ja in viele Ruhrgebietsstädte erst so auf den zweiten Blick. Das ist in Ückendorf nicht anders. Also wenn ich jetzt damals nicht zu der Besichtigung eingeladen worden wäre oder wir jetzt auch nicht so aktiv eingeladen hätten, wer von uns würde jetzt wahrscheinlich niemand mal einfach so nach Ückendorf fahren, um sich den Stadtteil anzugucken. Aber tatsächlich gibt es da so unglaublich viele, ja, so Hidden Champions, die man so auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen würde oder auch gar nicht kennt außerhalb. Wir sitzen ja auch im Ruhrgebiet, selbst in Oberhausen wusste ich überhaupt nichts über diese vielen tollen Akteure da vor Ort, die mit so unglaublich viel Engagement und Mut da aktiv sind und da wursteln und einfach machen. Und das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Wir haben drei Initiativen besucht. Das war ein Buchhändler, das war ein Supermarkt, der im Moment von einem Skaterkollektiv genutzt wird und Künstler, der ein Ladenlokal insgesamt als Kunstwerk nutzt und Geschichten von Zeitzeugen da ja hörbar und erlebbar macht. Alleine dieses Engagement und diese Aktivitäten dort so entdecken zu dürfen und diese Schätze so zu heben, das war unglaublich wertvoll.
Fee, jetzt stellen wir noch unsere Gäste vor, oder? Es waren ja drei aus dem Team des Umbaulabors dabei. Wer war das nochmal genau?
Also das ist zum einen Peter Ködermann von Baukultur NRW, der dort Geschäftsführer ist für das Programm von Baukultur NRW und der auch das Umbaulabor mit initiiert hat. Dazu vielleicht noch ganz kurz, dieses Umbaulabor in Gelsenkirchen steht Baukultur NRW für 3 Jahre zur Verfügung und ist ein Gebäude, in dem erprobt, experimentiert und diskutiert werden kann rund um das Thema von nachhaltigem und kreislaufgerechtem Planen und Bauen. Und da ganz aktiv vor Ort ist Santana Gumowski, auch von Baukultur NRW. Die Projektmanagerin ist dieses Umbaulabors gemeinsam mit ihrer Kollegin Lilith Kreis. Ja, Santana ist sozusagen die Frau vor Ort, die uns auch das Umbaulabor gleich im Gespräch näher bringen wird.
Sie ist ja auch Architektin, aber interessant und spontan eingeladen haben wir zum Gespräch auch noch Julian Mikus. Er ist sozusagen der V-Mann ins Quartier, ja, so die Schnittstelle zwischen Bewohnerschaft und Umbauquartier und ist sensationell im Gespräche, im Verknüpfen, im Erklären, ein sehr pragmatischer und offen. Und die drei, das war schon so ein Dreamteam, wie man solche Projekte auf den Weg bringt.
Dazu haben wir aber auch noch vor Ort, als wir unterwegs waren mit unseren Kolleginnen und Kollegen, eine interessante Diskussion geführt, die wir aufgenommen haben und aus denen wir immer so kleinere Bruchstücke, Zitate, O-Töne mal rausgenommen haben und in dieses Gespräch einflechten. Und auch da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an das ganze Netzwerk, dass wir das so verwenden dürfen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir hören jetzt rein. Santana Gumowski, du bist Projektmanagerin und Architektin. Und wenn man in einem Umbaulabor arbeitet, ist man dann sehr zupackend oder eher so eine ganz akribische Planerin?
Ich würde sagen, man ist sogar beides, aber man ist schon noch mehr offen für das Experiment, was bei uns ja total im Fokus steht. Das heißt, bei der Planung zum Beispiel will man ja so wenig Fehler wie möglich machen, also gerade bei der ausführenden Architektur. Und beim Experiment ist man noch ein bisschen mehr offen. Also man hat noch eine größere Offenheit, ob etwas gelingen kann oder nicht. Und man macht halt schon mehr Versuche und kommt dann wirklich auf ganz spannende Ergebnisse. Und das ist wirklich das Besondere an diesem Ort. Ja, und Peter Ködermann, genau das auch an dich. Santana hat jetzt gerade schon von dieser Experimentierfreude gesprochen und Umbaulabor klingt ja auch wirklich nach Anpack und auch danach, dass man etwas handwerkliches Geschick braucht. Wie ist es denn bei dir, Peter? Legst du vor Ort auch selber Hand an? Bist du so der Bastlertyp oder bist du eher ein Kopfmensch?
Guten Morgen. Also ich hoffe, ich kann beides ein bisschen zumindest. Ich bin eher in dem Sinne, glaube ich, eher der Kopfmensch, weil mich einfach interessieren, inwieweit wir was lernen können aus den Versuchen, die da vor Ort mit starten. Also ich breche selbst keine Planke aus dem Haus, freue mich aber, wenn es andere tun und sich dann wundern, weil sie etwas erleben, was sie vielleicht gar nicht erwartet haben. Und aus meiner Position heraus bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig eigentlich zum Umbau oder zum zukunftsgerichteten Umbau verabredet ist. Und deswegen ist es wirklich ein Labor und hat eine Menge Versuche, bei denen wir überhaupt nicht wissen, was hinten rauskommt.
Ja, und die Frage auch an dich, Julian Mikus. Wie ordnest du dich denn ein? Eher der Kopfmensch, der Zupackende? Wir haben dich ja eher so ein bisschen als den V-Mann erlebt, der so vor Ort mit den Leuten gut kann und alle vernetzen kann. Aber wie ist so dein Typ im Umbaulabor? Wie ordnest du dich ein?
Da ich ja das Umbaulabor vor Ort betreue und hier der Ansprechpartner bin und mich auch um alles rechts und links kümmere, was halt die Kopfmenschen machen, würde ich mich schon als den Pragmatiker vor Ort bezeichnen, der die Schnittstelle zum Kreativquartier auch bildet.
Und der auch immer sein Werkzeug schon mit in der Tasche herumträgt, habe ich am Freitag gelernt. Du hattest immer sofort den richtigen Schlüssel parat, den wir dann brauchten. Ja, jetzt sprechen wir hier vom Umbaulabor, einem Experimentierraum von Baukultur NRW. Könnt ihr vielleicht noch mal einmal erklären, was das eigentlich ist? Also gerade für die Zuhörenden, die das vielleicht noch nicht so kennen, vielleicht mal an dich zunächst, Peter Ködermann. Wie kam es eigentlich dazu, dass dieses Umbaulabor entstanden ist?
Also das Umbaulabor ist ein Ergebnis eigentlich einer internen Klausursitzung vor 3 Jahren, in dem wir uns sehr klar geworden sind, dass wir arbeiten ja als Initiative im Land Nordrhein-Westfalen, dass das Thema Umbauen oder Umgang mit Bestand nicht den Status quo besitzt, den es eigentlich bekommen sollte, einerseits, und andererseits, dass unglaublich viele Veranstaltungen in sehr viel verschiedenen Begriffsdeutungen und Bedeutungsebenen ablaufen, die sich alle mit einer Sensibilisierung für Bestände auseinandersetzen. Dann haben wir gesagt, okay, oder haben wir festgestellt, wir könnten dieses Jahr an 7000 Veranstaltungen teilnehmen. Gesprochen wird über das Thema auch schon seit mindestens Club of Rome 1972, aber wirklich erleben können wir es nirgendwo. Und so kam dann der Gedanke, ob man nicht einen Ort finden kann, wo man direkt in einer Immobilie die Immobilie selbst thematisieren kann.
Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass ihr konferiert habt und da die Idee entstanden ist. Wer war denn mit dabei? Weil ich habe durch Nebengespräche mit Julian so mitgekriegt, das waren ja schon recht innovative und treibende Menschen. Also wer von Institutionen oder sonstigen Engagierten saß da mit an der Konferenz?
Ich saß ausschließlich mit Mitarbeitern aus Baukultur NRW zusammen. Zu viert waren wir. Leider sind die 3 anderen auch gar nicht mehr mit dabei an Bord, sondern haben dann irgendwann andere Aufgaben gemacht, sind woanders hingegangen. Und somit bin ich im Prinzip so das Stück, das übrig geblieben ist. Aber ich habe den Gedanken damit verfolgt und habe zum Glück eine Stadt gefunden, die aus verschiedenen Gründen da plötzlich auch Interesse daran hatte und habe dann damit auch eine Trägerschaft gefunden, dass wir ein Haus finden konnten, in dem wir in Anführungsstrichen machen können, was wir wollen, ohne dass es einstürzt. Also wo wir im Prinzip wirklich experimentieren können, dass wir nicht am Ende wieder so verlassen müssen, wie wir es am Anfang vorgefunden haben, dass wir aber auch nicht fertigstellen in irgendeiner Form, sondern es einfach für die Auseinandersetzung zu den Themenbereichen nutzen können.
Und Santana, an dich vielleicht, was ist das jetzt genau für ein Gebäude und was macht ihr da vor Ort ganz konkret? Also wie läuft dieses Umbauen und dieses Experimentieren ab?
Das Umbaulabor ist ein Gebäude, das wurde 1902 gebaut für die Familie Nocke. Das war ein Geschäfts- und Wohnhaus und das wurde vor allen Dingen zuerst als Fleischerei betrieben. Und über 3 Generationen wurde das familiär halt weiter betrieben. Und was man halt auch sieht, ist, dass sich das Gebäude immer an der Nutzung angepasst hat. Also das Gebäude hat sich immer wieder verwandelt, immer wieder angepasst. Es gab immer wieder Veränderungen, was halt einfach beweist, dass ein Gebäude, was mehr als 120 Jahre alt ist, auch seine Nutzung immer verändern kann, obwohl es ja in seiner Grundkonstruktion feststeht. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, als erstes zu gucken, welche Geschichten finden wir in dem Gebäude? Also, welche Geschichten finden wir in der Baukonstruktion und auch schon sogar in der Bauakte? Aber auch, welche Materialien finden wir vor? Welche Wohnverhältnisse finden wir vor oder welche Wohn- und Nutzungsformen finden wir vor? Und welche Potenziale kann man auch daraus schöpfen? Und daraufhin haben wir dann natürlich verschiedene Formate auch reingeholt, um das Gebäude wirklich in verschiedenen Ebenen zu analysieren und zu überprüfen.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass Julian nah an den Menschen ist. Und das Haus steht ja auch in so einer besonderen Lage und in einem besonderen Gebiet in Gelsenkirchen. Kannst du uns das so ein bisschen charakterisieren, Julian?
Klar, gerne. Das Umbaulabor befindet sich mitten in Gelsenkirchen-Ückendorf im Gelsenkirchener Süden, in einem sehr speziellen Gebiet, nämlich in dem Revitalisierungsgebiet, wo halt ganz viel künstlerisch passiert, kulturell passiert und wo sich verschiedene Initiativen rund um das Umbaulabor eingefunden haben. Gerade deswegen wurde dieses Haus als Ort für das Umbaulabor eben auch ausgewählt. Gerade weil hier so ein kultureller Hotspot ist, wo halt sich sehr viel als kultureller Schmelztiegel zusammenfindet. Das fängt an bei Start-ups, da gibt es neue, frische kleine Cafés, Werkzeugverleih, verschiedene Kunstvereine, Galerien und so weiter und so weiter.
Santana, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, ihr arbeitet so entlang von 4 Linien oder 4 Formattypen und das eine heißt eben im Quartier, im Experiment, im Diskurs oder zu Gast. Könnt ihr uns Beispiele für diese 4 Formate geben? Was macht ihr da genau? Welche Themen und Inhalte stehen da jeweils im Fokus und wer experimentiert denn eigentlich auch mit euch?
Also ich fange mal an nach der Reihenfolge. Die Linie im Quartier bezieht sich wirklich auf die Nachbarschaft und auf die interessierte Öffentlichkeit. Und wir wollen hier wirklich möglichst schwellenarm, praxisnah Fragen beantworten und auch darüber informieren und vor allen Dingen in den Austausch kommen. Das sind dann zum Beispiel Formate wie Aus Alt wird Neu, was auch dieses Jahr wieder starten wird, wo wir in einem Workshop bestimmte Fragestellungen besprechen, zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Schimmel in meiner Wohnung um? Das können aber auch Formate sein wie das Format Quartiersgespräche, wo wir zum Beispiel mit Kindern einen Workshop erarbeiten wollen, wo wir überlegen, wie kann man sich eigentlich den Raum in der Stadt aneignen und wie kann ich eigentlich damit umgehen, also mit dem vorhandenen Raum. Weil Umbauen heißt, wir gehen auch aus unserem Gebäude heraus. Also wir sind nicht nur im Umbaulabor. Dann gibt es die Linie im Experiment. Und da arbeiten wir wirklich sehr viel mit unterschiedlichen Hochschulen zusammen. Da ist zum Beispiel ein beliebter Gast von uns ist Achim Pfeiffer, der immer mit seiner Hochschule, mit seinen Studierenden zu uns kommt und das Seminar Bauen im Bestand leitet. Und da gibt es dann halt wirklich auch Entwurfsarbeiten. Aber wir hatten zum Beispiel auch den Sven Pfeiffer bei uns, der überlegt hat, welche digitalen Tools gibt es und wie kann man Bestand aufnehmen. Oder auch René Tribbel von der TU Dortmund, die sich mit dem Quartier nochmal intensiver beschäftigt. Das heißt, wir haben diese Hochschulebene, wir haben aber auch ein eigenes Format, wo wir zum Beispiel eine Summer School ausrichten, die auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Dann gibt es das Format im Diskurs und das ist wirklich eine sehr fachliche Auseinandersetzung und vor allen Dingen auch eine Vernetzung unterschiedlicher AkteurInnen, die sich mit dem Thema Umbaukultur beschäftigen. Und da bespielen wir immer bestimmte Themen und wollen wirklich ins Gespräch kommen mit der Fachwelt. Also wirklich diskutieren, wo sind die Knackpunkte, was kann man verändern. Da gibt es Veranstaltungen im Diskurs, die jetzt auch am 2. April wieder stattfinden wird. Und zu Gast sind Formate wie zum Beispiel Urbane Transformation. Ihr wart bei uns zu Gast und wir freuen uns immer auch über MitstreiterInnen, die zu uns kommen und wo man gemeinsam überlegen kann, okay, was passt denn eigentlich ins Umbaulabor? Wir gucken immer, welche Programmpunkte passen hier gut rein. Wir haben auch noch ein weiteres Format, was auch dieses Jahr stattfinden wird, zum Beispiel Ückendorf History, was Volker Bruckmann aus dem Quartier macht, wo er wirklich immer über die Geschichte des Quartiers gemeinsam mit den Leuten spricht. Und das ist natürlich für uns auch ein Mehrwert, weil dadurch lernen wir das Quartier noch mal besser kennen.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage, nachdem du beschrieben hast, dass wir einerseits für die Hochschulen, also Diskurs und Fachleute ansprechen. Jetzt waren mal die Kinder da und diejenigen, die Probleme in der Wohnung haben, würde ich gerne nochmal nachfragen, ob ihr jetzt schon abschätzen könnt, wie das Umbaulabor wirklich ins Quartier wirkt, wie es ankommt. Julian hat es gerade so beschrieben, dass es ein revitalisiertes Quartier ist mit vielen Künstler und Künstlerinnen. Ich hätte jetzt Gelsenkirchen, mal ganz ehrlich, hätte ich erst mal gedacht, ich komme im soziale Stadtquartier an, aber das ist es ja nun nicht. Also wie nah seid ihr noch an den Menschen oder habt Ideen, an die Menschen ranzukommen?
Also, als ich nach Gelsenkirchen-Ückendorf gekommen bin, war mir gar nicht bewusst, zum Beispiel, dass es so eine aktive Stadt ist und wir viele Initiativen da haben, die uns ja Julian auch teilweise vorgestellt hat. Und wir wurden wirklich herzlich empfangen in dem Quartier und wir haben auch direkt ein Initiativtreffen bei uns veranstaltet, wo dann wirklich auch viele Initiativen hingekommen sind, wo wir zum Beispiel auch Julian kennengelernt haben. Und dann haben wir auch gesagt, okay, Julian, wir müssen dich hier mit ans Board holen. Und der hat uns unfassbar geholfen, dass wir uns halt einfach vernetzen konnten. Und Julian ist auch wirklich die Schnittstelle zu dem Quartier. Das heißt, wir hatten da einfach auch durch Julian, der auch im Quartier lebt, einen einfachen Start hingelegt. Aber natürlich haben wir immer eine bestimmte Sorte von Menschen, nämlich die Leute, die aktiv im Quartier sind, erreicht. Und wir wollen natürlich auch nochmal darüber hinausgehen. Und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal Luft nach oben.
Also der Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf ist einer der Stadtteile, der in den letzten 30 Jahren von sehr, sehr vielen Hochschulen, sehr, sehr vielen Studierenden aus der Raumplanung, aus der Stadtplanung, auch zum Teil aus der Architektur heraus untersucht wurde. Er wurde aber immer als eine Art Planungsraum untersucht. Man hat immer versucht zu überlegen, was heißt es städtebaulich, was bedeutet es für eine Stadtentwicklung, mit einem solchen Ort umzugehen. Daraus wurde eine Art Image für den Stadtteil, die man, glaube ich, als Problemstadtteil bezeichnen kann. Also plötzlich wurde aus Ückendorf so etwas wie der Ort der neuen Armut, so wurde es beschrieben. Man hat gesehen, ein solcher Stadtteil, der von solchen Umbrüchen betroffen ist, kann nicht zeitnah und einfach so darauf reagieren, sondern entwickelt eine Art Eigenleben. Interessant dabei ist, dass in den 30 Jahren alle Planer immer den Problemstandort gesehen haben, aber nur sehr wenige die eigentliche Heterogenität, die in so einem Stadtteil liegt. Weil egal, ob wir planen oder nicht planen, das sind Lebensräume. Wir haben den Stadtteil nun kennengelernt, aus meiner Position heraus jedenfalls kennengelernt, als einen äußerst heterogenen Stadtteil. Es sind fast 100 Nationalitäten da vor Ort. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppierungen. Es sind Personen oder Familien dort, die den Stadtteil ja aus den letzten 120 Jahren noch mit kennen, zumindest in der Überlieferung her mit kennen, als repräsentativen Stadtteil der Stadt Gelsenkirchen. Und es gibt eine Menge, die diesen Stadtteil als Ort des Niedergangs der Großindustrialisierung kennengelernt haben. Es gibt verschiedene ethnische Gruppen, die dort sind, andere Kulturkreise. Und das macht es für uns natürlich besonders spannend, überhaupt mal zu fragen, was ist denn eigentlich Nachbarn? Oder was ist denn eigentlich Öffentlichkeit? Wer sich mal umschaut in Planung, auch in einer Art von Baukultur, der wird erleben, dass wir über viele Themen schon mit sehr, sehr vielen fachspezifischen Akteuren über die letzten 30 Jahre sprechen. Wir alle haben aber ein riesiges Problem. Wir kommen nämlich nicht an eine wirklich interessierte Öffentlichkeit und wir haben das nicht einstudiert, mit Nachbarn darüber ins Gespräch zu kommen. Und das ist für uns eine Riesenaufgabe, explizit vor dem Hintergrund, dass so viele verschiedene Kulturkreise dort mit sind und so viele unterschiedliche Perspektiven auf diesen Lebensraum Ückendorf bestehen, für uns einfach mal zu testen, was geht und was geht nicht. Und das ist nicht nur eine Frage der Baukultur, sondern das ist mittlerweile auch eine durchaus politische Frage. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung zu gucken, wie kriegt man denn so einen Treffpunkt hin, um zum Beispiel über die Heizung zu sprechen. Das macht es so spannend für uns.
Es ist auch total spannend und unglaublich wertvoll, dass ihr dann Julian euch ins Boot holen konntet, der da sich auch so toll schon auskannte. Vielleicht, Julian, kannst du das noch mal einmal beschreiben? Also, wie kam es ursprünglich dazu, dass du Ückendorf und die Menschen dort so gut kennst? Und inwiefern war denn Baukultur da früher vielleicht auch schon ein Thema oder ist es jetzt erst neu für dich auch dazugekommen?
Ursprünglich kenne ich Ückendorf so seit ungefähr so 2019, würde ich sagen. Also noch vor dem Beginn der Pandemie, wo sich ja dann auch im Laufe der Pandemie viel verändert hat, aber das ist jetzt vielleicht eher Nebensache. Dann mochte ich den Stadtteil sehr, weil da schon viel passiert ist und weil hier viele gute Leute sind und Kunst und Kultur passiert ist und so weiter. Da geht man dann eben hin. Und Baukultur habe ich dann auch, wie gesagt, beim Netzwerktreffen kennengelernt und bin direkt mit Santana Gumowski und Lilith Kreis irgendwie, die das Projekt leiten, ins Gespräch gekommen. Und dann ging es ziemlich schnell, dass gesagt wurde, okay, wir haben hier dieses Haus, wir brauchen jemanden vor Ort, der sich darum kümmern kann. Dann habe ich gedacht, naja, eigentlich, ich bin so oft hier, das könnte ich auch machen. Wäre jetzt gar nicht so schwierig bestimmt. Und die baukulturellen Themen, alle Themen, um die sich das Umbaulabor dreht, Kreislaufwirtschaft, Ressourcen und ganz viele Bauthemen, die sind dann für mich erstmal in einen anderen Fokus gerückt. Ich kannte das vorher jetzt nicht so aus der Praxis. Klar, das sind so theoretische Konstrukte, von denen man schon irgendwas gehört hat. Aber erstmal eine richtige Relevanz für mich selbst hat das erst hier im Umbaulabor bekommen.
Was ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen will, dadurch, dass wir auch in unserem Team aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen, ist es eine wirklich schöne Ergänzung. Und wir erleben immer wieder Situationen, wo wir das Wissen von den anderen nutzen können und auf Fragestellungen aus dem Quartier zum Beispiel antworten können. Und das merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, interdisziplinär zu arbeiten, um eigentlich auch die Menschen wirklich zu erreichen. Und auch um aus der eigenen Bubble halt irgendwie herauszukommen. Und das funktioniert wirklich sehr schön und gut.
Also, wir benutzen diesen Ort, dieses Umbaulabor dafür, dass wir sagen, wir möchten gerne davon lernen. Also sehr egoistisch, wenn man so möchte. Dann trauen wir uns zu überlegen, welcher positive Benefit sich daraus ergeben kann, indem auch andere in anderen Städten oder in anderen Regionen darüber nachdenken können, wie sie selbst so etwas wie Kommunikation auf den Weg bringen können. Wie gesagt, es ist alles nicht wirklich einstudiert. Und so gehen wir sehr grundsätzlich da dran. Wir gehen zum Beispiel mit der Behauptung in dieses Gebäude, dass wir sagen, hier hat alles seinen Wert. Also wir wissen, dass dieses Gebäude für den Abriss vorgesehen war und trotzdem zunächst mal hat alles seinen Wert. Und das ist schon eine Position, die nicht zu häufig vertreten wird. Wenn man aber mal diesen Schritt an die Seite macht, dann merkt man plötzlich, dass man anders mit Dingen umgehen kann oder umgehen muss und dass man vielleicht auch die Bewertung anpassen sollte oder könnte an das eine oder andere. Und was das dann für ein Wert ist, das wissen wir auch nicht. Da sind wir darauf angewiesen, weil für jeden macht das einen anderen Wert aus. Für den Eigentümer schräg gegenüber ist es ein anderer Wert als für einen Architekturprofessor. Für Raumplaner besitzt es etwas anders als für die Nachbarschaft. Aber alles hat seinen Wert und es ist spannend zu hören. Wir haben selten ein Projekt so durchdrungen vorab, in jeglicher Hinsicht, in der Materialeinschätzung, in der Geschichtssetzung, in der Erarbeitung einer Bauakte oder sonst wie dieses Gebäude in der Bergmannstraße 21.
Ich würde gerne noch mal den Bezug zum Quartier herstellen wollen, weil Peter gerade so gesagt hat, das ist mehr so zufällig, es ist aber auch nicht an euch unbedingt rangelaufen. Und ihr habt uns drei, also wirklich begeisternde Initiativen vorgestellt: eine kuratierte Buchhandlung, eine Skaterhalle im Supermarkt und dann den Georgel. Ich finde da gar keine Bezeichnung so dafür. Deswegen meine Frage: Wie sind die denn entstanden? Habt ihr da mithelfen können, dass sie die Idee hatten, sind die Leute da selber drauf gekommen? Vielleicht könnt ihr uns das noch mal beschreiben, weil das sind ja eigentlich alles Künstler mit einer unglaublich robusten, guten, positiven Haltung in dem Gebiet, wo man ja durchaus sagen kann, so wie Peter gerade sagte, na ja, sozial ist es manchmal ein bisschen schwierig, das merkt man aber so gar nicht bei denen. Aber wie sind diese unglaublichen Orte, und ich würde fast schon sagen dritte Orte, da wissen unsere Zuhörenden haben wir mal lange drüber geredet und da waren wir tatsächlich auch mal in diesem dritten Ort. Und mich würde einfach interessieren, wie sind die da entstanden? Mit eurer Hilfe? War das Zufall?
Also wir haben da keinen direkten Einfluss drauf, ganz klar. Man muss es so sehen, dass die Stadt Gelsenkirchen verstanden hat, dass sie neue Wege gehen, wenn sie denn in ihrer Stadtteilentwicklung explizit in Ückendorf, ja, eine Art Reintegration, so muss man es, glaube ich, nennen, vermitteln möchte. Und sie haben im Prinzip das Instrumentarium bereitgestellt, nämlich eine Stadtentwicklungsgesellschaft, wenn man sie so nennen möchte, die im Prinzip die Möglichkeit hat, Immobilien anzukaufen, um sie dann zu Möglichkeitsräumen zu machen, in die solche Ideen einziehen können zu besonderen Bedingungen. Es war keine Frage der Baukultur, sondern das war wirklich das Engagement der Stadt Gelsenkirchen selbst, um zu schauen, wie können wir alternativ mal neue Räume schaffen. So, und daraus wurde auch der Stadtteil zu einem Möglichkeitsraum und das spricht sich immer rum. Das ist immer ganz interessant zu hören und plötzlich wurde es dann hip, nach Ückendorf zu kommen, um mal zu gucken, was man da vielleicht machen kann. Also Baukultur NRW war eher ein Beobachter von außen, der das spannend gesehen hat, weil wir in Jahren davor auch schon im Stadtteil waren. Wir sitzen ja selbst auch in Gelsenkirchen. Haben wir da gemerkt, da wurde noch ganz anders über den Stadtteil gesprochen und plötzlich entwickelt sich so eine Blume, die so aus dem Asphalt herauswächst, wie man sich das immer so vorstellt, und die blüht dann plötzlich auch noch und Leute kommen und haben tolle Ideen und wollen was machen.
Ja, ist auch sehr beeindruckend. Julian, du hattest uns netterweise diese Initiativen ja angesprochen und gefragt, ob wir bei dem Quartierspaziergang am letzten Freitag mal zu Besuch kommen dürfen. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, warum gerade die, die wir jetzt besucht haben und was waren das für Orte?
Also ich habe natürlich versucht, jetzt Orte auszuwählen, die außergewöhnlich sind, die für sich selbst sprechen können und die sich auch stark voneinander unterscheiden. Es muss ja nicht immer nur das Café sein oder das Startup, die irgendwie die nächste Dating-App programmieren oder so, obwohl die jetzt ja nicht schlecht sein müssen. Aber ich fange mal einfach bei der Buchhandlung an. Lukas Hermanns Buchhandlung Readymade, der besonders dadurch hervorsticht, dass er halt überhaupt keine Fördermittel bekommt. Das ist kein Objekt, was der Stadterneuerungsgesellschaft gehört, die halt diese Möglichkeitsräume, die Peter soeben beschrieben hat, bietet, sondern er macht das alles aus eigener Kraft und hat sich bewusst für den Stadtteil Ückendorf entschieden, weil er es richtig findet, weil er den Bedarf sieht, weil er eine von ganz wenigen Buchhandlungen in Gelsenkirchen ist und gerade in der Zeit der Digitalisierung ganz stark noch das Lesen wieder fördern möchte und das auch in verschiedenen Projekten durchführt, von der Lesung, die niederschwellig in einer halben Stunde montags stattfindet, bis hin zu einem Literaturverlag, den er gründet, über verschiedene Projekte mit Kindern und Jugendlichen oder auch über Sprachgrenzen hinaus. Das ist Lukas mit seiner Buchhandlung. Dann gibt es das Georgel, eine Kunstinstallation von dem Künstler Stefan Demming aus Borken, bildender Künstler, der in einem ehemaligen Bräunungsstudio, in einem Sonnenstudio, Eiche Rustikalmöbel gesammelt hat, neu aufgebaut hat, neu zusammen kombiniert hat und diese eben mit besonderen Inhalten ausgestattet hat. Und zwar O-Töne aus dem Quartier, die sind in Schubladen einsortiert. Und wenn man diese Schubladen öffnet, dann hört man die Stimmen aus der Nachbarschaft, die er authentisch aufgenommen hat. Des Weiteren ist das ein Ort, an dem Konzerte stattfinden, Lesungen, Kunst, Performance und so weiter. Das Gebäude wird von der SEG gehalten. Er wohnt da für eine niedrige Miete und darf halt da seine Kunstprojekte durchführen. Der dritte Ort, den wir besucht haben, das ist ein ehemaliger Supermarkt, ein Leerstand, der auch schon so mit einigen maroden Zuständen zu kämpfen hat. Hier und da tropft es von der Decke, da muss mal ein Eimer drunter gestellt werden. Aber der Boden ist glatt und das mögen die Skater gerne. Und dann sagen die, das ist uns egal, auch wenn es hier ein bisschen kälter ist. Wir haben einen kleinen Raum, da haben wir einen Heizlüfter drin, da können wir uns aufwärmen zwischendurch. Aber hier dürfen wir eigentlich sehr viel umsetzen und machen, was wir anderswo nicht dürften. Und da ist eben der Lukas Schepers mit seinen Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die dort halt skaten dürfen. Die haben sich da Hindernisse aufgebaut und Rampen und so weiter. Und da können die sich halt irgendwie skaterisch verwirklichen.
Das Spannende an den Leuten war aber doch, Julian, dass das zum Teil Zurückgekehrte sind, ne? Die kamen aus Gelsenkirchen, waren dann ein paar Jahre, ich weiß nicht, hip in Berlin oder sonst wo unterwegs und sind wieder zurückgekommen. Das fand ich schon beeindruckend, ja? Also, dass sie gesagt haben, nee, wir ergreifen hier die Chance, etwas auf den Weg zu bringen, ne? Nicht mehr so im gesetzten, hippen Großstadtmilieu. Das fand ich eigentlich auch noch mal sehr beeindruckend.
Genau, das ist auch, glaube ich, ein ganz starkes Motiv, was man hier erzählen kann, dass die Leute halt auch zurückkommen, weil Gelsenkirchen eben auch doch viel zu bieten hat. Man denkt es manchmal vielleicht gar nicht, weil Gelsenkirchen auch medial nicht den besten Ruf hat. Und auch hier in Ueckendorf, das Arme ist immer sehr nah neben dem Reichen. Das war auch schon vor der Zeit der Industrialisierung so, dass das hier sehr nah beieinander war. Das ist auch heute noch so. Und dass halt aber eben die Leute, die jetzt wieder zurückkommen oder die halt diese gestalterische Kraft noch in sich tragen, die wollen das hier gerne umsetzen. Und die setzen das natürlich auch für die um, für die halt Raumplanung und Städteplanung eher sekundär ist.
Also was mich unglaublich beeindruckt hat bei dem Quartierspaziergang und auch, das waren ja jetzt nur 3 Initiativen von vielen, vielen mehr, die ja im Quartier sind. Wir sind ja auch noch an anderen spannenden Orten vorbeigekommen. Und ich habe so mitgenommen, dass es aber auch einen ganz regen Austausch untereinander gibt und dass dieses ja Netzwerk oder diese Bande oder Fäden, die da untereinander gesponnen sind, auch sehr stark sind und dass das Umbaulabor da durchaus auch eine wichtige Rolle spielt, also dass dieses, wie kann man eigentlich umbauen, wie kann man die Sachen auch recyceln oder upcyceln oder wieder nutzbar machen, dass das sich gar nicht auf das Umbaulabor selber, auf das Gebäude beschränkt, sondern dass ihr da schon auch im Stadtteil sehr aktiv seid. Also hängen geblieben ist mir jetzt beispielsweise, dass ihr euch mal für eine Veranstaltung Möbel ausgeliehen hattet von der George, dass ihr andersrum aber Holz, was ihr abgebaut hattet oder rückgebaut hattet bei euch, dann aber an die Skater wieder weiterreicht, damit die sich da irgendwelche Rampen oder Hürden oder was auch immer rausbauen können. Das fand ich unglaublich schön auch zu sehen, dass es wie so eine Art, ja, wie ein bisschen so eine Kreislaufwirtschaft dann tatsächlich auch unter den Initiativen gibt.
Ja, das ist wirklich ganz witzig. Das Umbaulabor ist natürlich interessant, weil es auch ein neues Projekt ist. Aber die anderen Initiativen stürzen sich sozusagen gerade darauf, weil die sagen, was macht ihr hier? Was ist das für ein Ort? Irgendwie, wir wollen wissen, was ihr treibt ihr hier? Ach, kann ich das als Raum benutzen für eine Lesung? Und ach, Baukultur, auch super interessant. Da können wir noch irgendwas mitmachen mit Lyrik im Bau oder so. Ne? Also der Lukas hat auch schon Lesungen hier durchgeführt. Jetzt geht es nicht um Materialaustausch, sondern auch sehr viel um persönlichen Austausch, Erfahrungsaustausch und eben auch gemeinsam was hier zu schaffen.
Santana, du wolltest noch was sagen dazu?
Ja, genau. Also was ich auch schön fand, war, dass zum Beispiel wir mit dem Lukas von der Buchhandlung, der kuriert das ja so, dass die Themenschwerpunkte auch immer anpasst. Und der nimmt wirklich auch Rücksicht darauf, was jetzt gerade im Quartier eigentlich los ist. Das heißt, er hat gesehen, das Umbaulabor ist da. Dann hat er wirklich auch Themen da rein platziert, die für uns irgendwie passen. Und das heißt, es gibt halt schon auch irgendwie eine Absprache zwischen den Initiativen, was wirklich sehr schön ist. Und was ich noch ergänzen wollte, war, ich habe einmal einen Nachbarn getroffen auf der Straße, der auch Künstler ist. Und ich habe gefragt, wieso findest du eigentlich Gelsenkirchen so spannend und vor allen Dingen Ueckendorf so spannend? Und da war die Antwort, weil hier noch so viel zu machen ist. Also weil halt noch so viel rohes Material sozusagen da ist und noch so viel Potenzial in unseren Beständen steht, also in dieser gebauten städtischen Kontext kann man halt noch viel rausholen. Und das ist das, was er als Künstler so spannend fand. Und das heißt, das Stadtteil ist schon sehr vernetzt, aber es gibt trotzdem immer noch super viele Potenziale und die Leute sind da wirklich mit einer total besonderen Energie und mit ganz viel Leidenschaft dabei.
Jetzt sind wir ja mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Aachen und Münster und Dortmund und wo sie alle herkamen, mit euch gemeinsam durchs Quartier. Und anschließend haben wir uns ja bei Kaffee und Kuchen nochmal zusammengesetzt, sozusagen in eurem Format, Diskurs, und so ein bisschen darüber gehirnt und uns ausgetauscht, wie wir eure Rolle sehen und eure Zukunft.
Ja, und dazu jetzt ein paar Eindrücke von den Kolleginnen und Kollegen, die mit vor Ort waren.
Ich fand das total klasse. Erstmal dieses Gebäude. Ja, so ein Leerstand, was eigentlich abgerissen werden muss, soll sozusagen eine neue Chance bekommen, wenn auch vielleicht nur temporär. Mutig, toll, großartig.
Ja, ich kann da anschließen, ich bin ja Süddeutscher und ich finde es irre, was da im Ruhrgebiet geht. Ich finde es auch so toll, ihr habt einfach eine ganz andere Art, miteinander zu kommunizieren, aufeinander zuzugehen, auch Sachen experimentell anzugehen. Der Ruhrpittler ist da freier. Es gibt einen kulturellen Unterschied.
Was habt ihr aus diesem Gespräch für euch mitgenommen? War da was Neues dabei?
Was ich gehört habe davon, ist ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde. Wir als Baukultur NRW, aber auch viele andere Initiativen versuchen, so etwas wie Orte zu entwickeln und dann zu überlegen, wie kriegen wir die Menschen an die Orte? Also wir überlegen ja auch, wie kriegen wir im Prinzip die Nachbarschaft ins Umbaulabor? Ich bemerke daran, dass wir manchmal vergessen, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, dahin zu gehen, wo die Leute sind, um da das Gespräch zu führen Und wenn die dann Lust haben, mit ins Umbaulabor zu kommen, sind sie herzlich willkommen. Also ich würde sagen, die Strategie, wie man da in Kontakt kommt, da gibt es einige, die sind einfach tradiert und einstudiert und manche sind dann überraschend gut, weil sie einfach genau umgekehrt funktionieren. Und das sind Fragestellungen, die uns, wir sind ja jetzt nicht nur in Ückendorf tätig, sondern mit vielen Projekten in ganz vielen Städten in NRW, die uns sehr prinzipiell und grundsätzlich helfen, uns da nochmal an den Punkt bringen, darüber nachzudenken, was heißt denn dann Kommunikation und wo treffe ich die?
Man merkt richtig, jüngere Leute erreichen irgendwie die Leute anders.
Mhm.
Und sie haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass dieser Kiosk eigentlich auch ein dritter Ort ist und dass da Anträge gestellt werden, dass das eine Hilfeleistung ist. Die haben gemerkt, dass die Studierenden halt sich mehr getraut haben, aktiv in die Läden reinzugehen. Und eine andere Gruppe hat zum Beispiel alle Ladenlokalen angeguckt und ist auf die Leute zugekommen.
Ich würde empfehlen, ihr müsst rausgehen, jetzt gerade wo es Frühling
Das geht
wird.
nicht.
Kauft euch 10 Liegestühle und stellt ihr raus. Dann kann ich da draußen chillen. Blöd ist nur, ihr müsst vorher die Parkplätze wegmachen. Das wäre so super, wenn ihr raus könnt. Und ihr müsst da sozusagen auch mit euren Anliegen, mit allem Material etc. raus. Also,
Ich fände es genial, einfach draußen was anzubieten und in dieses Einzelgespräch zu kommen. Wenn ihr also sagt, die Leute kommen, weil ich Schimmel in der Wohnung habe, dann würde ich mal fragen, was gibt es denn sonst noch für Probleme? Also wollt ihr größer werden? Braucht ihr eine neue Heizung? Läuft das Wasser? Ich weiß nicht, das sind vielleicht diese Alltagsprobleme, die muss man rauskitzeln. Was wollen die Leute hier wissen?
und das allein, das war ein Punkt, der mir heute Morgen nochmal aufgegangen ist, der ist super spannend und super gut. Vielleicht sollten wir zukünftig mit unserer Baukultur eher auf den Parkplätzen der Supermärkte stehen, als zu überlegen, wie erzeugen wir einen, wie auch immer gearteten dritten oder vierten Ort. Und das sage ich sehr selbstkritisch, weil ich auch glaube, dass dritte und vierte Orte eine gewisse Bedeutung haben und auch zukünftig haben müssen. Also das ist alles nicht ausgehandelt und längst nicht fertig, wenn man so möchte, auch eine Versuchsanordnung.
Ihr habt euch natürlich auch viel vorgenommen, ne? Wenn ich denke, dass einerseits Universitäten oder Diskurs mit Fachleuten, wo es um die Materialien in dem Ort geht, sich darüber auszutauschen und dann noch das Quartier mit reinzunehmen, dann ist ja im Grunde genommen noch ein Päckchen obendrauf. Okay, da müssen wir rausgehen an die Orte und gucken, was sind deren Bedürfnisse und Fragen, so wie ihr das mit dem Schimmelpilz gemerkt habt, ja? Also was brauchen die wirklich zum Wohnen und zum Leben da?
Und warum soll es dann ein Treffpunkt sein? Also was soll stattfinden mit den Leuten im Quartier? Weil ich kann mir vorstellen, dass in diesem Quartier sehr viele Menschen mit sehr viel Wissen über Umbauen, handwerklichen Tätigkeiten leben und man vielleicht auch signalisieren kann, wir bräuchten Experten, Expertinnen aus diesem Viertel, die uns was zeigen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Art von Motivation, die Leute anzusprechen und ihr Wissen anzuerkennen, recht niedrigschwellig. Und auch vielleicht Geschichten zu sammeln über eigene Umbauerfahrungen. Es ist ja auch eine Art Wissensvermittlung hier, ne? Also was kriegt man hier im Haus? Kriegt man vielleicht Wissen, was vermittelt wird, aber das ist auch im Austausch zu Wissen, was die Leute im Quartier haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz fruchtbar ist.
Du hattest ja gerade gesagt, es ist auch wichtig, dass man das Know-how aus der Bürgerschaft einfängt. Und ich glaube, es ist beides wirklich wichtig, dass man auch auf der anderen Seite fragt, was interessiert euch denn? Und ihr habt ja eine Veranstaltungsreihe, die ist aber, glaube ich, recht fachlich, glaube ich, ne? Also das, was ich so an letzten Veranstaltungen gesehen habe. Und die Frage, ob man vielleicht viel niedrigschwelliger ansetzen kann und fragen kann, was interessiert euch denn, wie Themen günstiges Renovieren oder Upcycling und Co., was wirklich auch zu Hause nutzen können.
Bei den Orten, wo wir waren, die hatten immer alles Alleinstellungsmerkmal, was dann ausgebaut wurde. Das finde ich interessant, weil das ist einfacher zu verstehen, wenn man so ganz plakativ weiß, Umbaulabor, okay, also es geht wirklich um Umbau, Renovierung, handwerklich sich zu engagieren. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es Börse wird, um hier eigene Dinge mit hinzubringen, die dann abgecycelt werden können, so in diese Richtung, dass man den Namen direkt nutzt und dass es einfacher zu vermitteln ist.
Das ist natürlich für euer Team, das ja nur eine begrenzte Zeit auch, so wie ich das verstanden habe, in dem Haus ist, eine große Herausforderung, wenn man sagen will, das Gebäude soll in irgendeiner Form noch nachhaltig wirken. Also da sind wir sicherlich gespannt, in ein paar Jahren zu gucken, was dann da draus geworden ist.
Ja, auch.
Ja, Santana, du wolltest das aber gerade noch ergänzen, weil natürlich habt ihr schon auch noch die Zielgruppe der Bewohnenden im Quartier im Blick und eben nicht dann auch nur die Initiativen, sag ich mal, wo ihr schon ja sehr gut vernetzt seid, sondern gerade auch die Menschen, die in vergleichbaren Gebäuden leben und vielleicht eben auch von eurem Experimentieren und eurem Wissensschatz, den ihr da hebt, eigentlich auch noch profitieren sollen. Was hast du mitgenommen zu dieser Frage, wie kommt ihr eigentlich noch an die Menschen, an die Bewohnenden ran? Oder was probiert ihr da auch alles schon?
Also für uns ist natürlich wichtig, dass Bauen im Bestand, vor allen Dingen, wenn wir sagen, wir wollen das neu lernen, dann müssen wir natürlich auch überlegen, wer kommt da alles an den Tisch? Und deswegen sind wir auch so breit aufgestellt. Also deswegen sagen wir auch, dass wir auch die Nachbarschaft mit einziehen müssen. Wir sehen ja schon, dass wir auch Synergien schon nutzen können, indem wir diese Kreisläufe herstellen. Und dann sensibilisieren wir auch die Menschen. Das heißt, wir machen halt einfach aufmerksam auf das Thema. Und wenn wir eine Umbaukultur nach vorne treiben wollen, dann müssen wir es halt irgendwie mit der Praxis verbinden. Und deswegen ist es halt wichtig, dass es halt nicht nur in der Theorie bleibt, sondern halt es auch einen Ort gibt, wo wir uns treffen können und wo wir auch dann mal was ausprobieren können mit einer Substanz.
Ja, das stimmt. Also ich habe das so ähnlich mitgenommen von Freitag. Auch Peter, auf deinen Punkt nochmal zurück. Also wirklich rausgehen, zu den Menschen gehen, den Menschen auch zuhören, um auch nochmal so rauszukitzeln, an welchem Punkt oder mit welchen Themen und Inhalten könnt ihr denn auch deren Nerv tatsächlich noch treffen, um dann eigentlich über sozusagen, ja, über diese Inhalte dann wirklich auch die nochmal zu catchen und dann auch das Interesse zu wecken an dem Ganzen, ne?
Also zum einen ist es festzustellen, was sind denn überhaupt die Themen, über die gesprochen wird? Und zum zweiten ist natürlich dann festzustellen, wer ist denn eigentlich Nachbarschaft? Und das dritte ist dann die Frage, okay, wie kommen wir dann irgendwann an den Punkt, wo es plötzlich für die anderen bedeutsam wird, darüber zu sprechen? Das ist für uns, das ist es ja klar. Wir sind im Moment dabei und haben einen Kontakt hergestellt zur Gesamtschule Ückendorf, weil wir gern mit Schülern was zusammen auf die Beine stellen wollen. Im Stadtteil. Und zwar für die. Also ganz einfache Frage. Wie entwickle ich mit Schülern der 7. bis 10. Klasse einen dritten Ort? Das fängt schon mit der Frage an, was ist denn eigentlich für einen Schüler der 7. oder 10. Klasse ein dritter Ort? Das nimmt uns aus so einer Planungsecke mal heraus und das bringt uns dazu mal zuzuhören, was denn eigentlich gewollt ist. Und das ist eine Offenheit, die wir uns leider so ein wenig verlernt haben zu nehmen in der Planung, sehr prinzipiell. Und wir haben nun mal gerade zum Glück die Möglichkeit, dass wir vom Land so unterstützt werden, einfach mal so ein Experiment zu machen. Und da sitzen wir dann und sagen irgendwie, super toll, mal gucken, was draus wird. Es bleibt ein Experiment, das heißt, es kann klappen oder es kann nicht klappen.
Ist das für euch eigentlich ein Druck, wenn ihr mitbekommt, dass Fördermittel, sagen wir nochmal, bis Ende 26 laufen? Habt ihr so den Druck, hier muss was entstehen? Oder könnt ihr auch sagen, das war ein Experiment oder gut ist? Oder was ist eure Hoffnung für das Haus nach 26?
Also du sprichst eine Diskussion an, die wir sehr lange geführt haben bei uns im Haus, weil wir sind alle so genormt, dass wir uns gerne auf Ergebnisse beziehen. Also wir sollten am besten von vornherein wissen, was wir nachher wahrscheinlich nicht erreichen werden. Nein, also wir brauchen das Ergebnis immer ganz früh. Ergebnisoffen an sowas ranzugehen, fällt uns unfassbar schwer. So, also wenn ich jetzt trotzdem nach dem Ergebnis gefragt werde, dann ist es, ganz ehrlich, in Bezug auf die Immobilie, in der wir sind, dass jemand Lust bekommt, mit der Immobilie trotzdem umzugehen und das aufgrund von Qualitäten, die er irgendwie auch über das Umbaulabor mitbekommen hat, plötzlich merkt, das Ding ist viel wertvoller und wenn das nicht in Ückendorf, sondern in Oberkassel, in Düsseldorf stehen würde, dann wäre es überhaupt keine Frage, mit diesem Gebäude umzugehen, sondern es wäre logisch, das zu machen. Das ist die Hoffnung. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, das mitzufinden. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das als Ergebnis zu formulieren. Uns interessiert der Prozess und die Projekte, die dazwischen liegen, die auf eine andere Art und Weise vielleicht mal aus dieser theoretischen Bubble heraus mit ganz vielen und mit neuen und mit unterschiedlichen Akteuren sich damit auseinandersetzt. Das wäre mein Ziel. Aber vielleicht Santana und Julia, vielleicht habt ihr ganz andere Ziele damit.
Also wenn ich mir ganz blauäugig was wünschen darf für das Umbaulabor oder wie es halt nach Projektfinanzierungs- oder Förderzeitraum weitergehen sollte, dann würde ich mir einfach wünschen, dass das Umbaulabor als Ort im Quartier erhalten bleibt, weil natürlich über den Zeitraum von 3 Jahren, das ist gar nicht so lang, also es dauert lange, finde ich, bis ein Ort sich richtig etabliert hat in den Köpfen und auch praktisch. Es kommen schon Menschen hin, die sich dafür interessieren, aber das sind auch jede Woche neue Menschen. Das sind Menschen aus dem Quartier, das sind aber auch Menschen aus den Universitäten und so weiter, Menschen aus dem Handwerk. Und ich fände es toll, wenn der Ort erhalten bleiben würde, vielleicht nicht als Umbaulabor, meinetwegen als Umbaustudio oder andere Formate, die halt hier noch stattfinden können, weil das Haus ist auch wirklich toll, es ist ein toller Ort, es ist ein Ort, der sehr viele Möglichkeiten bietet und da kann man noch viel mehr draus schöpfen.
Also ich finde, wir haben schon total viel erreicht. Das vergisst man ja voll oft. Also wenn man so dieses Prozesshafte hat. Und ich kann mich daran erinnern, als ich hier angefangen habe, ich kam aus der ausführenden Architektur, also ganz klassisches Architekturleben. Und für mich war das total schwierig am Anfang. Habe ich auch gesagt, wo ist der Leitplan, wo sind die Ziele, wie machen wir das? Und wir brauchen jetzt einen Plan. Und dann habe ich aber gemerkt, wie gut und wie toll das ist und wie viele Chancen auch gerade in so einer offenen Prozess steht. Und ich lerne wirklich jeden Tag was Neues und habe jeden Tag neue Erkenntnisse und das ist Wahnsinn. Gerade dieses Prozessoffene und diese Offenheit zum Experiment, das hat so viel Mehrwert. Und wenn man da einfach so diese Angst einmal verliert, dass man sagt, okay, ich vertraue jetzt einfach in den Prozess, gewinnt man extrem viel. Und das unterschätzt man wirklich sehr viel. Das habe auch ich unterschätzt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade dieses offene, prozesshafte, das Umbaulabor, ich will gar nicht zu viel sozusagen mir wünschen, sondern bin einfach weiter offen für das, was jetzt kommen wird. Weil wir entwickeln ja auch immer das Programm weiter nach den Erkenntnissen, die wir haben. Das heißt, wir verändern das halt auch und müssen auch Offenheit zulassen, damit wir diese Frage, wie viel Wert steckt in diesem Gebäude, das ist ja unsere Leitfrage. Die leitet uns durch die Formate, die wir entwickeln. Und das ist schon eine sehr gute Frage und die hilft uns auch nicht, den Faden zu verlieren.
Trotzdem, Santana, jetzt vielleicht noch zum Schluss an dich auch die Frage, wenn wir dich Ende 26 nochmal besuchen kommen im Umbaulabor und ihr habt jetzt noch fast 2 Jahre weiter herum experimentiert, was zeigst du uns dann?
Also ich hoffe, dass ich euch dann Räume zeige, die sich wieder weiter verändert haben und Erkenntnisse gewonnen habe, die uns wieder weiterbringen und halt einfach eine Veränderung stattgefunden hat, die ja jetzt auch schon stattgefunden hat. Und wir auch die Wertschätzung von unseren Bestandenen. Also das ist ja das, was für uns auch sehr wichtig ist, dass wir den Leuten wirklich bewusst machen, wie wichtig das ist und wie viele Chancen, wie viele Werte in unseren Bestanden steckt. Und das ist ja noch lange nicht bei den Menschen angekommen. Also wir bauen ja noch immer viel zu viel neu, anstatt zu überlegen, was wir eigentlich mit unseren Beständen machen können, was für eine Chance da drin steckt und was auch für eine Chance in uns drin steckt, Räume zu verändern.
Also wenn ihr im nächsten Jahr kommt, dann wird das ja nur eine Station sein in Nordrhein-Westfalen, weil an 6 verschiedenen Orten 6 unterschiedliche Umbaulabore dieses Thema auf die Ebene gehoben haben, auf die es gehört. Also ich würde mich riesig freuen, wenn dann die Reise übers Rheinische Revier geht, wo man sich die Frage stellt, wie gehen wir zukünftig mit Materialität und mit unseren verlassenen Dörfern um? Vielleicht weiter ins Bergische Land oder in den Hochsauerlandkreis zu fahren, um zu fragen, okay, wie setzen wir da die Bestände und setzen das in der Form? Man kommt nach Duisburg, wo man sich überlegt, einen ganzen Stadtteil namens Ruhrort neu auszurichten und sich die Frage stellt, was bedeutet das für die Bestände? Und dann landet man logischerweise im feierwütigen Ückendorf, weil man dann im Umbaulabor sich was vom Inder von der Bochumer Straße mitgenommen hat, der ausgesprochen gut ist. So, und dann hat man einen super Tag mit hingelegt und ohne dass man gemerkt hat, hat man sehr, sehr viel sowohl zu Nordrhein-Westfalen, aber auch zum Thema Umbauen bekommen.
Also
Also,
dann machen wir direkt
das
eine
wäre auch ein
ganze
Wunsch.
Reise beim nächsten Mal. Das klingt aber total verlockend und wirklich nach einer super Studienreisenidee. Mal 5, 6 Tage so quer durch NRW die verschiedenen Transformationsräume und Möglichkeitsräume anzuschauen.
Vielleicht ist es auch gerade in Ückendorf so, dass es halt nicht das eine gibt, was man unbedingt gesehen haben muss, sondern dass es halt irgendwie auch das gesamte Quartier hier als Ort der Verwandlung irgendwie immer wieder eine Reise wert ist. Und wenn man halt im nächsten Jahr da ist, ist vielleicht auch der eine oder andere Laden wieder verschwunden. Dafür sind andere Sachen wieder aus dem Boden gepoppt und man findet immer wieder was Neues, was halt eben auch das Spannende hier ist, dass halt diese Orte sich so stark verwandeln, eben wie auch das Umbaulabor sich an sich verwandelt und auch mit den verschiedenen Besuchen der Studierenden, die halt hier immer wieder was im Haus verändern, die Flächen entsiegeln, Wände aufreißen oder Decken abhängen und so weiter, dass man da immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen kann und dass man auch hier diesen Ort als Ort der Verwandlung sehen kann.
Ja, und bei diesem Ort der Verwandlung und beim Weiterexperimentieren wünschen wir euch total viel Spaß, weiter viel Experimentierfreude und Tatkraft und ganz viel Unterstützung von all denjenigen, die ihr da mitgewinnen könnt. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das Umbaulabor mal so gut beschrieben habt und auch die Zuhörenden sozusagen mitgenommen habt auf diesen kleinen Ausflug ins Umbaulabor. Und weiter ganz, ganz viel Erfolg.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr in 2 Jahren wiederkommen werdet.
Na klar.
Ich will vielleicht noch am Ende ganz herzlich einladen, auch an die ZuhörerInnen, uns gerne besuchen zu kommen, an unseren Formaten teilzunehmen oder uns auch einfach mal eine E-Mail zu schreiben, wenn man sieht, ah, da gibt es vielleicht Anknüpfpunkte.
Vielen Dank.
Super.
Danke euch.
Danke, ihr auch. Tschüss.
Danke, tschüss.